Also die Motivation ist einfach da. Also die Sehnsucht ist da. Und dann fehlt es nicht an der Sehnsucht, sondern fehlt es an der Kompetenz. Ja, wie kann ich denn das? Ich möchte einen Vergleich gebrauchen, wenn ich am Computer sitze und der Computer tut das, was ich eingebe, aber nicht das, was ich eigentlich will. Und das mache ich ein paar Mal, dann verliere ich die Motivation, dann könnte ich das Ding zertrümmern. Ist die Lust weg. Und wenn dann ein Jugendlicher mir zeigt, ja, wenn sie das wollen, dann müssen sie halt das so und so machen und bei diesem Dialogfeld ein Häkchen setzen und so. Also wenn der mir sozusagen die Kompetenz vermittelt, die ich nicht habe, dann kommt die Motivation wieder. Und von da gesehen erlebe ich einfach, an der Motivation mangelt es nicht. Bei den jungen Leuten erst recht nicht. Aber was eben tatsächlich oft fehlt, ist die Kompetenz. Und Kompetenz ist eine Sache, das ist Handwerk, das kann man tatsächlich lernen. Theoretisch und praktisch. Es sind von verschiedenen Seelsorgskonferenzen immer wieder die Idee entwickelt worden, dass man so eine Art Führerschein für die Ehe macht. Also wo man theoretisch, also das Grundlegende an Psychologie und Kommunikation so vermittelt und praktische Übungen wie bei der Fahrschule auch. Warum? Eben ein Auto ist nicht nur ein wunderbares Fortbewegungsmittel, sondern auch ein Mordinstrument. Und wenn man also aus Gedankenlosigkeit und Mangel an Fantasie einfach leichtsinnig fährt, auf einmal hat man dann jemanden über den Haufen gefahren, obwohl man es gar nicht wollte. Und genau das kann in der Liebe auch passieren. Ja? Also man lässt sich auf einen ein und dann lässt man ihn im Stich und dessen Selbstbewusstsein rutscht in den Keller. Wenn wir uns also die Frage stellen, vom Beziehungsmuffel zum Beziehungskünstler, da möchte ich mal gar nicht so sehr jetzt über die Motivation meditieren, sondern einfach mal genau auf die Kompetenz schauen, was braucht es denn da? Und dann ist die erste Kompetenz dieses sich austauschen können. Im Johannesevangelium gibt es einen Hymnus ganz am Anfang, das erste Kapitel, dieser Logos-Hymnus oder dieser Wort-Hymnus. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Alles ist geworden durch das Wort. Also im Grunde genommen, der Evangelist Johannes gibt Jesus den Kosenamen, du bist das Wort. Und er meint einfach damit, weil Jesus Mensch geworden ist und uns davon erzählt hat, wie Gott ist, haben die Menschen leichter Zugang zu Gott gefunden. Also dass Gott wirklich so barmherzig ist, dass er mit uns so eine intime Beziehung aufbauen möchte, dass wir ihn Abba nennen dürfen. Abba ist im Aramäischen die Verkleinerungsform der familiären Anrede. Also eigentlich müsste in der Messe sagen, Papilein unser. Das wäre die wörtliche Übersetzung. Also Gott von seinem Angebot her ist so intim, das hat überhaupt nichts mehr zu tun mit dem Gott am Sinai, der so sich als großer Retter offenbart, wo die Leute nur Angst bekommen haben. Gut, das beschreiben eigentlich alle, die in irgendeiner Form Offenbarung geschenkt bekommen haben. Das war nicht nur schön, das war irgendwo auch erschreckend. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, im Sommer 90 habe ich mit meinem Kletterfreund mir einen Traum wahrgemacht. Da sind wir nach Berchtesgaden gefahren, haben da die Ostwand gemacht. Und die Fotos kannten wir. Und ich hatte, und auch diese Wegbeschreibung, wie wir da hochkommen, das hatte ich schon auf Folie beschrieben, damit wir, auch wenn im Regen sind, dann schnell gucken können. Aber als ich dann am Morgen dann davor stand, also am Abend war richtiges Gewitter, als er dort in St. Bartholomä ankam und am anderen Morgen um 3:30, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, auf so einem kleinen Foto und dann sind es 2000 Höhenmeter und so ein Ding, ich wurde immer kleiner. Und so ähnlich muss es im Grunde genommen Menschen ergehen, die etwas von dieser Größe und Herrlichkeit Gottes erkennen. Oder ein ähnliches Erlebnis hatte ich, als ich dann mal nach Lateinamerika fliegen durfte. Dort ist die Schönstattbewegung sehr verbreitet, also viel verbreitender als in Europa. Und da war ich dann am Iguazu, das ist ein Wasserfall an der Grenze zwischen Paraguay und Brasilien. Und da bin ich die Nacht durchgefahren mit dem Bus von Asunción aus und war dann morgens früh um 4:30 waren wir da Und da war noch kaum Touristenbetrieb los, da war noch ziemlich still und alleine unten. Ich habe dann da unten gestanden, das Wasser, das kam und das kam und das hörte nicht auf. Das war so ein ähnliches Erlebnis. Ja. Dass als Mensch wirklich ganz klein vorkommt und so eine Ahnung bekommt, was es heißt, tatsächlich Fülle. Und ich glaube, wir brauchen sozusagen auf der natürlichen Ebene Erlebnisse, um dann eine Ahnung zu bekommen, wovon eigentlich in der Bibel die Rede ist. Um es jetzt mal wieder zuzuspitzen, ein Kollege von mir hat mal beim Erstkommunionunterricht, also das waren 9-jährige Kinder, das Gleichnis vom barmherzigen Vater durchgenommen und dann ist der eine Junge aufgesprungen. Was, wenn Gott Vater ist, will ich mit dem nichts zu tun haben, ist rausgerannt. Was war der Hintergrund? Der Vater war ein Alkoholiker und wenn er getrunken hatte, dann war er unberechenbar. Und die Assoziation, also ich verbinde mit Vater genau das und das erlebe ich immer wieder. Das kann man nicht einfach schnell mal überschreiben vom Verstand her, das geht nicht. Sondern das zwischenmenschliche Erleben assoziiert dann, aha, wenn Gott Vater ist, dann ist er genauso wie den Vater, den ich erlebt habe. Und mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Und da kann man sich als Religionslehrer oder als Pfarrer den Mund fusselig reden. Das, was prägt, ist das, was man erlebt hat. Also noch einmal zurück. Dadurch, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist und praktisch davon erzählt hat und auch selber so mit den Leuten umgegangen ist, konnten die Apostel erleben, aha, wenn du so mit uns umgehst, aha, so ähnlich ist es auch mit Gott. Der große Asienmissionar Franz Xaver, also einer der ersten Jesuiten, hat auf einer kleinen Insel vor der Küste Chinas auf die Einreisegenehmigung ins Kaiserreich gewartet. Und ja, weil er sowieso dann wartete, hat er dann einen kranken Chinesen verlegt. Und dann fragt er den mal, sag, warum tust du das? Du kennst mich doch gar nicht. Und dann hat Franz Xaver ihm geantwortet, ja, weil mein Gott mir das befiehlt. Und sagt der Chinese, dann muss es ein guter Gott sein, wenn er dir so etwas befiehlt. Ja? Also das Erlebnis auf der zwischenmenschlichen Ebene schafft die Voraussetzung, ist gleichsam das Seelenalphabet, dass wir überhaupt eine Ahnung bekommen, wovon ist denn da eigentlich in der Bibel die Rede. Und wenn also Jesus das Wort ist und wir Ebenbilder Gottes sind, dann kommt es wirklich darauf an, dass wir eben uns austauschen. Und austauschen heißt jetzt nicht in erster Linie Informationen austauschen, sondern vielmehr so, ja, wie geht's mir eigentlich? Und wie geht's dir? Also zwei Computer können sich viel irrtumsfreier austauschen, wenn die gut verbunden sind. Ja, das geht störungsfrei. Aber da geht's eben um Informationen, da geht's um Übertragungsprotokolle. Oder zwei Bienen, die können bestens sich informieren durch ihre Bewegungen, dann in welcher Entfernung, in welcher Himmelsrichtung, welche Sorte Honig zu holen ist. Das geht einer frei. Aber das ist eben das Besondere unserer menschlichen Kommunikation, ist, dass wir uns über Gefühle austauschen können. Und das schenkt seelische Nähe. Nun ist es natürlich so, das ist von Gegend zu Gegend unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt sehr wortkarge Gegenden, das sind meist noch solche, wo eben auch die Lebensumstände hart waren, ja, und wo Gefühle eigentlich eher so am Überleben gestört haben. Und das Beste, am besten war, hat funktioniert. Da gibt es ja so eine nette Anekdote von einem Schweizer Bergbauern, der seine Frau beerdigt und dann geht er mit dem Pfarrer dann vom Friedhof zurück ins Dorf und dann sagt er, ich hab's ja so geliebt. Und der Pfarrer, 50 Meter weiter, ich hab's ja so geliebt. 50 Meter weiter, ich hab's ja so geliebt, beinahe hätte ich's ja mal gesagt. Ja, in meinen 33 Priesterjahren habe ich noch nie erlebt, dass meine Frau zu mir gekommen ist und mir gesagt hat, Herr Pfarrer, ich kann es nicht mehr hören, mein Mann sagt andauernd, er liebt mich. Ist mir noch nie passiert. Während das andere ist so eigentlich das chronische Leid, das chronische Klagelied, wer ist denn der Fremde da neben mir? Ich kriege ja gar nicht mit, wer du bist. Und dann sozusagen körperliche Nähe erst recht eigentlich bedrückend, wenn man das Gefühl hat, ja, wer bist denn du da? Deine Haut kann ich spüren, aber hinter deine Stirn kann ich nicht gucken. Ja. Und trotz körperlicher Nähe ist dann sozusagen so eine Fremdheit da und die macht dann das Zusammensein tatsächlich zur Qual. Und von da gesehen lohnt es sich durchaus, dass man diese Beziehungssprache trainiert. Pater Kentenich, der Gründer der Schönstattbewegung, war selber ein uneheliches Kind, also sein Vater hat die Frau nicht geheiratet, wollte auch von ihm nichts wissen. 1885, das war natürlich noch viel schlimmer als zu unserer Zeit. Und uneheliche Geburt war auch ein Weihehindernis, also ein Diözesanseminar hat ihn gar nicht genommen. Und dann ist er praktisch aus der Not heraus zu den Palatinern gegangen, weil die Missionare für Afrika ausgebildet haben. Und in afrikanischen Kolonien sind die schneller gestorben, als in Deutschland sie ausgebildet werden konnten. Von da gesehen haben sie jeden genommen. Aber eben aufgrund dieser ganzen Biografie und dann kam noch dazu, seine Mutter hat ihn so bis 8,5 Jahren so im Familienverband mit durchfüttern können, dann ging das nicht mehr und dann musste sie selber Geld verdienen, hatte nichts gelernt und dann ging sie halt in den Kölner Haushalt, aber konnte sie ihren Jungen nicht mitnehmen und da musste sie ihn mehr oder weniger, halt nicht weil sie es wollte, sondern weil sie es musste, in ein Waisenhaus geben. Und Sie können sich vorstellen, bei so einem 8,5-jährigen sensiblen Jungen, was das für eine Verletzung darstellt. Und er hat es eigentlich nie selber über sich erzählt, nur man hat aus seinen Geschichten, wo er über einen Priester spricht, im Nachhinein dann doch gemerkt, das muss seine Geschichte gewesen sein. Also dort, wo ihn dann die Mutter ins Waisenhaus bringt, hängt sie dann in der Waisenhauskapelle der Gottesmutterstatue, das kostbarste Wasser, hat Erstkommunion, Kreuzchen mit Kettchen um und auch so ein frei formuliertes Gebet, also Gottesmutter, jetzt musst du dich um meinen kleinen Josef kümmern, ich kann es nicht. Und das ist diesem kleinen Josef, diesem sehr sensiblen Jungen, da sehr tief in die Seele gefallen und hat ihm auch immer wieder Trost gegeben, aber eben er war im Grunde genommen ein totaler Einzelgänger, bedingt halt durch die Biografie. Und dieses Einzelgänger-Dasein, diese Kontaktunfähigkeit, verbunden mit einem sehr wachen Geist, hat dann dazu geführt, dass er eigentlich dann alles in Zweifel gezogen hat. Er hatte zwar viele Bewunderer, aber keinen Freund, einfach weil er in seiner Art und Weise immer bei allem auf den Grund gehen zu wollen, hat er eigentlich auch alle irgendwie ein Stückchen abgeschreckt. Und das führte dann fast dazu, dass er Angst hat, er wird verrückt. Und auf dem Höhepunkt dieser persönlichen Krise schenkt er sich dann der Gottesmutter und erlebt auf einmal, dass diese Unfähigkeit abfällt. Einen ähnlichen Vorgang gibt es beim jungen Franz von Sales, als er in Paris studiert, meint er, er sei verdammt. Also er kriegt diese Überzeugung nicht raus, ich bin verdammt. Und alles Theologie studieren und alles argumentieren vom Verstand her, nein, der Mensch ist da frei, und das kann man doch gar nicht sagen, hilft nicht, das Gefühl steckt einfach drin. Ja, und dann schleppt er sich eben da mal in die Kirche. Sein Betreuer hat schon die Eltern nach Paris geholt, weil er glaubt, der bricht zusammen. Also weil das ja auch diese schreckliche Perspektivlosigkeit wirkt sich natürlich auch körperlich aus. Und dort vor einem Marienaltar auf einmal dann wird dieser schreckliche Zwang von ihm genommen und auf einmal ist er wieder frei. Und im Nachhinein erkennt Franz von Sales, eigentlich das war die beste Vorbereitung für meine Arbeit als Seelsorger in Genf. Denn in Genf war der Calvin dran und das war sehr modern. Und Calvin sagte, irdischer Erfolg ist das beste Zeichen dafür, dass ich für den Himmel bestimmt bin. Und wir Menschen sind sowieso nichts anderes als ein Stück Treibholz auf dem Strom des allmächtigen Willens Gottes. Also wir haben keine Freiheit. Und diese neue Lehre war es mal attraktiv. Die Leute sind fleißig geworden, wollten ja in den Himmel kommen, also mussten sie Erfolg haben. Und es hat das mal wirklich was gebracht. Also es war schick. Nur sozusagen die dunkle Seite, die Kehrseite dieser neuen Lehre, eben ja, wenn es tatsächlich die absolute Vorherbestimmung gibt und der Mensch nicht frei ist, dann ist die Kehrseite dieser Lehre eine absolute Katastrophe. Und das hat Franz von Sales durchlitten. und konnte dann sozusagen den katholischen Glauben eigentlich nochmal als viel befreiender, als frohmachendere Botschaft, als der Calvinismus es darstellte, dann ganz glaubwürdig predigen. Und so konnte er im Nachhinein sagen, das war nicht die Zeit, wo mich Gott verlassen hatte, sondern wo ich auf sehr schmerzliche Art und Weise vorbereitet worden bin, um dann erfolgreicher sozusagen die Freiheit des Menschen, wie er in der katholischen Kirche vertreten wird, dann deutlich als Frohbotschaft den Menschen zu bringen. Und dann konnte er sich auch versöhnen mit seiner Studienkrise. Und so ähnlich ging es dem Kentenich, dass auf einmal dann einer war, der also mit viel Fingerspitzengefühl sich einfühlen konnte und war immer umlagert. Also immer dann, war dann Seelsorger im Internat und war die Hütte voll. Also die wollten immer dann mit dem reden. Und bei seiner Regierungserklärung, als er dann 2 Jahre nach der Priesterweihe eben dieser Seelsorger wurde, oder Spiritual, wie man das nannte, dann sagt er darin, es geht doch nicht, dass wir entsprechend unserem Klassenziel, also Französisch und Lateinisch, also die Fremdsprachen lernen, aber in der wichtigsten Sprache, in der Sprache des Herzens, die reinsten Stümper sind. Deshalb müssen wir uns auch noch an eine freie, persönliche Aussprache gewöhnen. Und so wie man gehen lernt, nicht dadurch, dass man einen Anatomievortrag bekommt, sondern die Mama stellt einfach auf die Füße, macht die Arme weit und dann macht man seine ersten Schritte, fällt hin und dann wieder und irgendwann mal klappt das dann. Und so ähnlich sagt er auch, genauso über Gefühle reden, lernt man, wie man es tut. Man muss da selber sagen, ich war ein guter Diskutierer in der Schule, aber ich kann mich noch daran erinnern, wie mal eine Lehrerin sagte, ob der Bus in der Klasse ist oder nicht, man weiß es nicht, wenn man ihn fragt, weiß er zwar alles, aber sonst kriegt man nicht mit, dass der da ist. Also ich war sehr introvertiert und nachher dann in der Ausbildung, da habe ich gemerkt, das kannst du eigentlich gar nicht so richtig. Und dann habe ich ja mein Theologiestudium abgebrochen, weil ich glaubte, ich kann nicht mit etwas ausüben, was mit Mensch zu tun hat, und habe dann wieder als Schlosser gearbeitet. Und habe dann sozusagen mühsam das wirklich lernen müssen und immer wieder mich der Situation stellen müssen, das können andere besser als ich. Aber so nach und nach habe ich doch gemerkt, doch, das geht. Der Kopf bleibt dran. Und dann, je mehr man das tatsächlich übt, desto besser geht das. Ja. Und heute fühle ich mich tatsächlich viel freier und kann mehr Nähe annehmen, kann auch mehr Nähe schenken, eben genau, weil man dann auf dieser Ebene mitschwingt. Aber dass es klar ist, diese unterschiedlichen Ebenen, also Information ist was anderes wie Einfühlung. Aber beides kann über Worte vermittelt werden. Oder wer es griechisch haben will, also Empathie, sich also einfühlen, mitfühlen, Sympathie ist vielleicht uns vertraut als Empathie, aber genau darum geht das. Ich habe mal in Tschechien eine Familientagung gehalten und dann war so eine Männerrunde und der eine hat sich dann zum Sprecher der anderen gemacht, der war dann Programmierer und der meinte dann, also Programmierer muss ich ja darauf achten, dass es wenig Redundanzen gibt, also unnötige Wiederholungen, damit das Programm nicht zu lang wird. Je kürzer mein Programm ist, desto schneller läuft das durch, desto besser bin ich. Und dann übertragen jetzt wieder auf die Partnerschaft. Ich habe meiner Frau am Traualtar versprochen, dass ich sie liebe. Und wenn sich daran nichts ändert, sind diese Redundanzen, das ist doch überflüssig. Wenn sich das ändern sollte, dann muss ich sie darüber informieren. Aber vorher doch nicht. Zum Glück wusste ich, dass dieser Mann, der so also argumentiert hat in einem Volkschor, also ein anspruchsvoller Volkschor, Volksliederkonzerte dann mit vorgetragen hat. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, was passiert denn da? Wenn das Publikum eigentlich die Lieder mitsingen könnte, die Texte alle kann, ist der Informationsgehalt dieses Abends gleich null. Warum machen sie das dann überhaupt? Und auf einmal hat er jetzt die andere Ebene kapiert, eben wo es nicht um Information geht, sondern um Mitschwingen. Also wenn ich mir neben mir so manchmal so Kinderbetreuer, also Jugendliche mit dem Auto habe und die wollen unbedingt jetzt Radio hören und es kommt ihr Lieblingshit, dann hüpfen die richtig so mit. Also der Informationsgehalt ist null. Aber sozusagen, darum geht es nicht, sondern es geht um dieses ja einschwingen kann. Und dafür haben wir eigentlich den Begriff Sprache des Herzens. Und das war dem Kentenich ein Anliegen, dass tatsächlich in den Gemeinden dafür Raum ist. Austausch auf dieser Herzensebene. Im Grunde genommen ist das auch das Erfolgsgeheimnis, weshalb es so viele Selbsthilfegruppen gibt. Das Erfolgsgeheimnis der Selbsthilfegruppen, dass da Menschen nicht sich informieren, gut, das kann man inzwischen auch, aber eigentlich, es verbindet sie auf das gleiche Problem. Und sozusagen, wenn die dann über sich reden, über ihre Kämpfe, ihre Niederlagen und sich wieder neu aufrappeln, springt der Funke der Ermutigung von dem einen auf den anderen über. Und man weiß ja, der hat genauso zu kämpfen wie ich, der hat die gleiche Krankheit, das gleiche Problem. Also wirkt das nochmal viel besser. Also bei einer Diskussion, bei einem Meinungsaustausch, kann man sich hinter den Meinungen auch ein Stück verstecken. Also manchmal mache ich das bei Jugendlichen, dass ich eigentlich Meinungen vertrete, die gar nicht meine Meinung sind, nur mal zu testen, wie gut können die argumentieren. Ne? Das geht ganz gut, ja. Und so ein Kabarettist hat es mal so nett formuliert, Männer können sich stundenlang über ein Thema unterhalten, Frauen brauchen dazu kein Thema. Was wollte er damit eigentlich sagen oder was hat er da nicht erkannt? Tatsächlich die bevorzugte Art der männlichen Kommunikation ist, man redet über etwas. Und kann sich dadurch eigentlich auch ein Stück verstecken. Wenn die bevorzugte Art der Kommunikation der Frauen ist Selbstmitteilung. Und da spielt es im Grunde genommen tatsächlich keine Rolle, was jetzt inhaltlich der Strang ist, die Brücke ist. Hauptsache, es fließt. Ja? Und da kann man ruhig zwischen Themen ganz schnell wechseln. So dieses, ich teile mich dir mit, du teilst dich mir mit und dadurch wird seelische Nähe aufgebaut. Das ist was Wunderschönes.